an das Jubeln. Also heute ist Jubeln erlaubt, ansonsten ja eher nicht, aber heute. Und übersetzt heißt das, jauchzet Gott alle Lande. Was ist das für ein schönes Vorrecht, was wir haben, hier in der warmen Kirche zu sitzen, als Gemeinde. Gott möchte uns begegnen mit seinem Wort. Wir dürfen im Frieden hier sitzen. Danke, Herr, dass du uns das heute Morgen schenkst. Und wir wollen jubeln und jauchzen, auch mit unseren Liedern. Ihr seid eingeladen, auch mitzusingen, wenn ihr wollt. Ihr seht dann hier vorne. Es sind an meiner Seite zwei junge, talentierte Musiker, der Ludwig und der Florian. Ich freue mich ganz sehr, dass wir das heute gemeinsam machen können. Das war schon lange der Wunsch von mir, mit den beiden was zusammen zu machen. Und wir sind so laut, dass ihr mutig mitsingen könnt und keine Angst haben müsst, dass man euch hört. Also, wir haben Lieder zu hören und zu mitsingen. Wir begrüßen unter uns den Predikanten Christian Richter aus Erndorf. Schön, dass Sie hier sind bei uns. Sie wollen uns das Wort heute verkündigen. Und Bernd Rockstroh an der Orgel, herzlich willkommen, Andreas. Und jetzt zum Ablauf folgende Hinweise. Ganz normal bleiben wir hier sitzen, bis auf die Kinder und die Teenies. Die haben heute jeweils ihren eigenen Gottesdienst. Wenn dann das Kindergottesdienstlied ertönt, dann seid ihr herzlich eingeladen zum Kinder- oder Teenie-Gottesdienst. Und im Anschluss ein schöner Ausblick, Kirchencafé. Seid ihr alle herzlich eingeladen, da können wir noch ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen. Ja, wir wollen den Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Spruch für diese Woche ist uns gegeben aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Und dort steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Mal kurz Gedanken dazu. Wenn ich das höre oder lese, stellt sich für mich die Frage, ist das wirklich so? Sieht man das? Spürt man das im Alltag, bei mir, bei uns, dass wir eine neue Kreatur sind? Eine neue Schöpfung? Ja, man könnte äußerlich sagen, du hast aber die Haare schön, deswegen bist du eine neue Schöpfung. Das ist bei mir schwierig, das so abzuleiten, aber es geht ja nicht um das Äußere, sondern es geht um mein Wesen, um meine Verankerung. Und wir bewegen uns ja im Alltag immer in der Spannung zwischen das Gute wollen, das Schlechte tun oder das richtige Wissen, das falsche tun. Sind wir deshalb nicht in Christus gegründet, weil da steht, wer Christus ist, ist neu, ist alles anders. Also wenn man von unserer Leistung ausgeht, müssten wir sagen, nee. Unsere Leistung stimmt mit dem nicht überein. Täglich unser Versagen, das haben wir vor Augen, weiß jeder selbst, wo das ist. Dann müssten wir sagen, nein, wir sind nicht in Christus gegründet. Aber weil Gott uns mit seinen liebenden Augen, mit den Augen des Vaters anschaut, indem er selbst das Neue, das Vollkommene, das Befreiende durch Jesus Christus geschaffen hat, dadurch, dass Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat, bringt er uns in die Situation, befreit und rein, clean vor ihm dazustehen. Und das ist das Gute. Und Gott hält uns das Neue, von dem hier gesprochen wird, praktisch wie einen Mantel hin, den wir jeden Tag neu anziehen dürfen. So verstehe ich diesen Vers, ansonsten würde ich dran zerbrechen. Und würde mich fragen, bin ich denn in Christus gegründet, wenn er steht, dann ist alles neu, das Alte ist weg. Gott hält uns selber das Neue hin. Und ich mache uns gut, in dieser Woche gemeinsam zu versuchen, in diesen Wandel hineinzuschlüpfen, den Gott uns hinhält,
Thank you. sei Gott in der Höhe. Gott, du Quelle der Erkenntnis, durch das Licht deiner Wahrheit führst du die Verirrten zurück auf den rechten Weg. Hilf uns, alles zu meiden, was unserer Berufung widerspricht, dass wir allein deinem Sohn folgen, unserem Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und gepriesen wird in alle Ewigkeit. Amen.
Wir hören die Brieflesung aus der Apostelgeschichte des Lukas im 17. Kapitel. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt, denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt: Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte. Da er doch selber jedermann Leben und Atem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysus, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Worte der Heiligen Schrift.
Hallo und da. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Wir wollen noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich, dass wir Kinder unter uns haben und dass sie jetzt dein Wort ganz besonders für sich kennenlernen können. Herr, bitte begleite du sie und halte deine Hände über sie, dass sie dein Wort in ihrem Herzen behalten. Amen. Einen gesegneten Kindergottesdienst.
Oh,
Das Evangelium steht bei Johannes im 15. Kapitel. Ah, hätte mich beinahe vermacht. Und zwar, da steht, Christus spricht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Und eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen, wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen und das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Eins wollen wir wieder gemeinsam singen. Das Licht lief vom Leuchtturm. Wenn ich zweifle und kämpfe mit mir, du bist mein Halt in der rauen See.
Thank you. Auch von mir ein herzliches Willkommen an diesen Sonntagvormittag. Ich grüße auch alle ganz herzlich, die diesen Gottesdienst auf YouTube verfolgen. Wir feiern heute den Sonntag Jubilate. So haben wir es am Anfang schon gehört. Wir dürfen jubeln. Wir dürfen Gott loben und preisen, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist und dass er auferstanden ist und lebt. Aber diese Auferstehung und das Leben, dieses Christsein in dieser Zeit, ist nicht immer ein Wandeln auf sonnigen Höhen. So werden wir es auch heute im Predigttext beziehungsweise dann auch in der Predigt hören. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes unseres Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir wollen in der Stille um den Segen aus Gottes Wort bitten. Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, Jubilate, steht im zweiten Brief des Paulus an die Korinther im 4. Kapitel. Denn wir wissen, dass der den Herrn Jesus Christus auferweckt hat, wird auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die Gnade durch viele wachse und so die Danksagung noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis ist zeitlich und leicht, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wer das glaubt, was in diesen Versen ausgesagt wird, hat allen Grund zum Jubeln, so wie der Name des heutigen Sonntags lautet. Vor 3 Wochen haben wir das Osterfest gefeiert. Wir haben gefeiert, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und er ist der Erste geworden, der von den Toten auferstanden ist und einen neuen, unvergänglichen und verwandelten Körper bezogen hat. Für uns jedenfalls steht dieses Ereignis noch bevor. Und das, auf was wir uns freuen dürfen und worüber wir jubeln können, ist eben viel mehr, als dass wir jetzt nur die wieder erwachende Natur sehen und erleben können, dass wir jetzt wieder im Freien ohne dicke Kleidung, ja gut, die paar Tage jetzt mal ausgenommen, aber auf Perspektive brauchen wir nicht mehr die dicke Kleidung anzuziehen und wir können die Sonne genießen. Auf dieses eben, auf dieses Äußerliche, dieses Frühlingserwachen, hatte Goethe seinen Osterspaziergang heruntergebrochen, indem er schrieb unter anderem: Aus dem hohlen, finsteren Tor dringt ein buntes Gebimmel hervor, jeder sonnt sich heut so gern, sie feiern die Auferstehung des Herrn. Denn sie sind selber auferstanden aus niedriger Häuser, dumpfer Gemächer, aus Handwerks- und Gewerbebanden, aus dem Druck von Giebeln und Teschern, aus den Straßen quetschender Enge, aus den Kirchen ehrwürdiger Nacht, sind sie alle ans Licht gebracht. Ostern ist mehr als das, was Goethe beschreibt. Wenn Ostern nur das wäre, was im Osterspaziergang beschrieben wird, dann hätten wir wirklich keinen Grund zu jubeln und Gott zu preisen. Dann wäre Ostern nur ein Frühlingsfest, wo die Winterreifen gegen Sommerreifen getauscht werden. Paulus beginnt diesen Text hier mit dem Wort wissend, so im Urtext. Das erste Wort, was er schreibt, wissend, er weiß es. Er spricht hier nicht vom Glauben an die Auferstehung, er spricht vom Wissen der Auferstehung. Auch wenn ihm der Auferstandene als eine Lichtgestalt vor Damaskus erst erschien, kennt er doch diejenigen persönlich, die den Auferstandenen leibhaftig begegnet sind und erlebt haben, dass er einen verwandelten Körper bezogen hatte. Für ihn waren Mauern aus Stein und verriegelte Türen kein Hindernis mehr, sie zu durchbrechen. Paulus hatte doch die persönlich gekannt, die ihn gen Himmel fahren sahen. Und sicher kannte Paulus doch auch manchen von den 500, denen der Auferstandene in einem Augenblick erschienen ist, persönlich. Aus diesem Grund ist die Auferstehung Jesu nicht nur ein Glaube, sondern es ist ein bezeugtes, ja das am besten bezeugteste Ereignis aus der Antike. Und somit kann Paulus hier getrost von dem Wissen über die Auferstehung Jesu schreiben und sprechen. Und auch wir dürfen vom Wissen der Auferstehung sprechen. Und wir dürfen in dieses Zeugnis einstimmen und immer wieder zum Ausdruck bringen, dass die Auferstehung mehr als ein Glaube an etwas ist. Dass es Wissen ist. Was wir von den ersten Christen überliefert bekommen haben. Diese Grundlage der Auferstehung Jesu beinhaltet, dass auch wir einmal auferstehen werden und einen unvergänglichen, verändernden Leib beziehen dürfen. Dann werden wir vor Gott stehen, jedoch nicht als die Angeklagten, sondern als die begnadigten Sünder, die durch den Opfertod Jesu und dessen Auferstehung leben dürfen in einer Gemeinschaft mit ihm. Dieses bricht schon in unseren Tagen an und darf in unseren Tagen anbrechen. Es ist nicht etwas, was in weiter Ferne einmal sein wird. Es ist von dem Zeitpunkt an, wo du Gottes Versprechen in der Taufe für dein Leben angenommen hast, immer gegenwärtig. Nun darfst du nämlich erfahren und erleben, dass zwar alles Sterbliche verfällt, aber alles Unsterbliche gestärkt wird und sich aufbaut. Nicht wir bauen es auf, es baut sich auf durch Gott, während das Sterbliche sich abbaut. Das wird vor allem in Zeiten von Bedrängnis deutlich und erlebbar, so wie es Paulus auch hier schreibt. Es ist paradox, aber in Zeiten der Bedrängnis bis hin in Verfolgung der Christen wachsen die Gemeinden. Und die, die sich zur Gemeinde Jesu halten, sind standhaft und standfest und sie bezeugen oft unerschrocken ihren Glauben. Dass wir zu Zeiten des DDR-Regimes zwar keine Verfolgung erlebt haben, das wissen wir, jedoch wurde es doch nicht gern gesehen, wenn Menschen zur Kirche gingen und Menschen von Jesus Christus erzählt haben. Es wurde versucht, die Christen, die Kirche auszurotten, nicht so durch Verfolgung, aber die Christen, die sich dazu bekannt haben, wurden eben benachteiligt. Während nach dem Krieg, als es große Entbehrungen gab, die Kirchen sich füllten und Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kamen, nahm dies dann mit wachsendem Wohlstand, sicher auch durch Repressalien gegen die Kirchgänger, dann später in der DDR wieder ab. Ich erinnere mich noch gut an die Aussage eines Freundes meines Vaters, In der Wendezeit, als alles so euphorisch war, als er sagte, was die Kommunisten nicht geschafft haben, das schafft der Wohlstand und die Freiheit. In dem Bezug, dass sich die Kirchen in dem Wohlstand nicht unbedingt füllen werden. Nun wünscht sich keiner eine Verfolgung, wobei Verfolgung des Glaubens in unserer Zeit und unserer Gesellschaft schon stattfindet. Allerdings auf einer anderen Ebene. Und es wird auch nicht als Verfolgung deklariert, denn es ist eine Verblendung vieler Menschen. Sie bleiben einfach weg und besuchen keine Gottesdienste mehr, weil sie meinen, sie fänden Gott in der Natur oder anderswo. Sie können frei sein und brauchen sich nicht den Lehren der Kirche unterzuordnen. Das ist eine neue Möglichkeit, den christlichen Glauben auszulöschen. Man könnte auch sagen und könnte dies Gleichgültigkeit nennen. Alles gilt gleich. Alles sei gleichwertig. Doch genau dieses Denken ist fatal für dein Glaubensleben und bringt dich weiter weg vom Glauben, als dass es dich zum Glauben hindrängt. Auch die Medien haben daran ihren Anteil. Werden doch Skandale unter dem Dach der Kirche ausgeschlachtet und somit ein Bild von Kirche konstruiert, was falsch ist. Jedoch positive Entwicklungen in der Kirche werden verschwiegen. Paulus schreibt hier von Bedrängnis. Das erleben wir nicht. Die scheinbar unbeschränkte Freiheit lockt die Christen vom Glauben weg. In einer Bedrängnis wächst aber der Glaube und wird immer neu geprüft, ob er echt ist. Paulus schreibt, denn unsere Bedrängnis ist zeitlich und die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Die Bedrängnis bewirkt also, dass wir im Glauben wachsen. Wer zu DDR-Zeiten zur Kirche ging, der hat beim Gang zum Gottesdienst und zu anderen christlichen Veranstaltungen jedes Mal ein Zeugnis gegenüber den Atheisten abgelegt. Wir können uns also nicht wirklich vorstellen, wie wirkliche Bedrängnis aussieht. Jedoch wirkt sie festen Glauben. In dem Buch Das Lied der Liebe, das Hohelied Salomos veranschaulicht an Märtyrergeschichten von Richard Wurmbrand, schreibt er unter anderem: Als ich ohne Bibel in einer Einzelzelle eines kommunistischen Gefängnisses saß, bat ich den Herrn, doch direkt zu mir zu sprechen. Da hörte ich ihn fragen: Wie heißt du? Ich hatte immer gewusst, dass ich Richard heiße. Doch wagte ich nicht, dies Jesus zu sagen, weil ich an einen anderen Mann namens Richard denken musste, einen Christen, der für seinen Glauben, um seines Glaubens willen zum Tode verurteilt wurde. Als er auf dem Galgengerüst stand, hatte der Henker Schwierigkeiten, die Schlinge zu befestigen. Richard verneigte sich. Ich bin Bauer und verstehe mich auf solche Dinge, sagte er freundlich. Bitte erlauben Sie mir, Ihnen zu helfen. Der Henker höflich erlaubte Richard, die Schlinge zu befestigen. Dann dankte Richard dem Henker für seine Freundlichkeit, versicherte, dass er keinen Groll gegen ihn hege und starb. Ende des Zitats. Hier ging die Bedrängnis bis zum Tod. Doch unser Leben ist zeitlich. Was der Richard aber lebte, war geistlich und somit unsichtbar und ewig. Paulus schreibt: Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Auch wenn wir in unserer Zeit und Welt in verschiedener Art und Weise bedrängt würden, dürften wir immer wieder uns auf diesen Satz des Paulus berufen. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich. Aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Denn auch wir leben auf ein Leben in Gottes Herrlichkeit zu. Das gibt uns den Grund des Jubels an diesem Tage. Auch wenn es ein sehr nachdenklicher Text ist, der uns heute zum Predigtext gegeben ist. Ja, wir dürfen jubeln, egal, ob wir uns in Bedrängnis befinden oder nicht. Wir dürfen jubeln, weil Jesus Christus den Tod besiegt hat und weil wir mit ihm leben und durch ihn leben. Weil unser irdisches, sichtbares Leben zwar abnimmt, aber das Unsichtbare, das von Gottes Geist in uns gewirkte Leben zunimmt. Deshalb konnte der Richard dem Henker bei seiner Durchführung helfen und keinen Groll gegen ihn hegen. Ich wünsche uns ein Jubeln durch Christus und einen Blick, dass wir auf das Ewige, auf die ewige Herrlichkeit Gottes zuleben. Wahrer Jubel ist von Kreuz und Auferstehung her zu sehen und zu erleben, nicht durch Wohlstand und nicht durch eine Lach- und Spaßgesellschaft, die das Wesentliche an den Rand drängt. Wahrer Jubel ist von Kreuz und Auferstehung geprägt. Wir dürfen auf der Seite des Siegers in Ewigkeit leben, egal was auf dieser Erde passiert und noch kommen mag. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Es ist noch Folgendes bekannt zu geben. Vielen Dank für die Kollekte vom vergangenen Sonntag. Sie war bestimmt für die Posaunenmission und Evangelisation und sie betrug 325,40 €. Ganz herzlichen Dank dafür. Am Ausgang für unsere eigene Gemeinde wurden 81,80 € eingelegt. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Die heutige Kollekte ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt. Ganz herzlich wird eingeladen zu den folgenden Veranstaltungen. Heute 18 Uhr zum Friedensgeläut und Friedensgebet. Am Dienstag um 18 Uhr trifft sich die junge Gemeinde. Alle kirchenmusikalischen Übungsstunden und Kinderkreise finden zu den bekannten Zeiten statt. Am Mittwoch trifft sich um 19.30 Uhr der Verbundausschuss in Gestadt. Am Donnerstag um 20 Uhr trifft sich das Männerwerk mit Pfarrer Seltmann. Am Freitag von 16 bis 19 Uhr die Jungschar. Und am Samstag um 19.30 Uhr ist Zeugnisabend mit Martin Dietschreit im Gemeindehaus. Nähere Informationen finden Sie dazu im Kirchenblatt. Am nächsten Sonntag, dem 28.04., ist um 8.30 Uhr Sakramentsgottesdienst und 10 Uhr Kindergottesdienst. Am Mittwoch, dem 24.04., bleibt das Pfarramt geschlossen. Der dreieinige Gott segne seine Gemeinde vor Ort und weltweit nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. das wir darbringen zu deiner Ehre. Lass die Gaben dir wohlgefallen und segne sie zum Bau deiner Gemeinde durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Wir sind hier versammelt im Namen des allmächtigen und barmherzigen Gottes. Wir haben sein heiliges Wort gehört. Und so lasst uns in Demut vor ihm miteinander beichten und beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, die ich begangen habe in Gedanken, Worten und Werken, womit ich dich erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe. Sie sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr. Und ich bitte dich um deiner grundlosen Barmherzigkeit und um des unschuldigen, bitteren Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes Jesu Christi willen. Du wollest mir armen, sündhaften Menschen gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben und zu meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen. Amen. Auf dieses euer Bekenntnis hin verkündige ich allen, die ihre Sünden bereuen und auf Tod und Auferstehung Jesu Christi von Herzen vertrauen, als ein berufener Diener des Wortes, die Gnade Gottes und die Vergebung der Sünden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen weiter beten.
Herr Jesus Christus, du bist unser Grund zum Jubeln in unserer Zeit. Auch wenn wir in einer gottlosen Zeit leben, haben wir allen Grund zum Jubeln und zum Freuen. Denn du hast den Tod besiegt und mit dir werden auch wir einmal auferstehen und in deiner Herrlichkeit leben. Wir bitten dich für die Menschen, die in diesen Tagen sich nicht freuen können, die sich verlassen, einsam und entmutigt fühlen. Begegne ihnen, damit sie wieder ihren Blick zu dir wenden und auf dich hoffen können, dass sie viel Kraft schöpfen und getrost in die Zukunft sehen können. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für unsere alten und kranken Geschwister. Segne sie und stehe ihnen bei. Stelle ihnen Menschen zur Seite, die sie trösten, ihnen helfen und sie lieben. Begleite alle sterbenden Geschwister in ihrer letzten Stunde, damit sie auf dich sehen und dir vertrauen, dass du den Tod besiegt hast. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für dein Volk Israel. Verherrliche dich an und durch dein Volk, dass alle Welt erkennt, dass du der einzige und lebendige Gott bist. Schenke es, dass dein Volk dir, dem guten Hirten, vertraut und sich an deine Weisungen hält, dass es nicht auf sich sieht, sondern auf dich, der ihm ewige Treue geschworen hat. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Geschwister, die verfolgt werden, weil sie deine Kinder sind. Wenn sie auf der Flucht sind, dann bringe sie an einen sicheren Ort. Wir bitten dich für die Geschwister in den muslimischen und kommunistischen Ländern. Zeige ihnen immer wieder, dass du bei ihnen bist und dass hier auf dieser Welt es nicht alles ist, was kommt. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für deine Kirche. Erwecke sie und jeden Einzelnen wieder zu neuer Liebe und Leidenschaft zu dir, damit sie in diese Zeit hineinwirken und Menschen zum lebendigen Glauben an dich führen. Segne unsere Kirchenleitung und unseren Bischof, damit er ein guter Hirte deiner Gemeinde sein kann. Segne die bevorstehende Landessynode und wirke du durch deinen Geist. Amen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Thank you.
Yeah.